Hallo, herzlich willkommen zurück zum Off the Path Reisepodcast. Eine neue Woche ist da, es ist wieder dienstags 4 Uhr morgens und ich freue mich, heute wieder eine neue Folge mit unserer alten Bekannten Melli zu veröffentlichen. Melli war vor ein paar Wochen hier zu Gast, damals haben wir zwei sehr, sehr tolle Folgen aufgenommen. Sie ist aber auch schon vorher zu Gast gewesen. Ich glaube, das ist jetzt die dritte oder vierte Folge, die wir mit ihr veröffentlichen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die letzte ist. Wir sprechen heute über ihre Offroad-Tour durch das Northern Territory und Western Australia. Sie war Anfang des Jahres dort und kurz nachdem tatsächlich die Grenzen aufgemacht haben. Es ist unglaublich, wie wenn man eine Folge im Frühjahr aufnimmt und dann im Spätsommer veröffentlicht, wie sehr sich die Welt dann schon wieder verändert hat, wie Reisebeschränkungen mittlerweile schon gar nicht mehr so normal sind. Die meisten Länder sind offen, man kann wieder ziemlich normal und frei reisen. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen wieder verändern wird, aber das ist schon ziemlich anstrengend so für uns als Podcaster und auch als Blogger, wenn wir Berichte schreiben, wie sich die Gegebenheiten in der Welt ständig verändern. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist eine sehr, sehr tolle Folge geworden mit Melli. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Sie hat sehr tolle Tipps geteilt und vor allem, es ist ein tolles Gespräch, weil Lin und ich schon öfters in Westaustralien sein durften. Und vieles von dem, was sie erzählt hat, wir einfach auch schon erlebt haben. Und es ist einfach toll, das durch dieses Gespräch nochmal aufleben zu lassen. Wir sind heute ziemlich weit. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wir sprechen heute die 194. Podcast-Folge, reguläre Podcast-Folge. Ich habe schon in einer vorherigen Folge mal angesprochen, dass wir mittlerweile über 250 Folgen auf diesem Podcast in den letzten 6 Jahren veröffentlicht haben. Das ist schon total irre, wie schnell die Zeit vergangen ist. Durch eine kleine Idee ist mittlerweile halt eben dieser relativ große Podcast geworden mit so vielen tollen Menschen und tollen Geschichten. Und ich hoffe sehr, dass euch dieser Podcast hilft, abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen und halt vielleicht auch inspiriert, eure Reisen selbst unseren Gästen und uns nachzureisen. Ich habe letztens erst eine Nachricht bekommen, wie toll ihr die Abenteuerhappen-Folge durch Kapstadt und der Kapregion fandet und auch die Mittendrin-Folge. Und tatsächlich halt diese Person, die mir geschrieben hat, halt auch wirklich vieles nachgebucht hat. Also vielen Dank für dieses Feedback. Vielen Dank allgemein für das Feedback, was wir nach der Abenteuerhappen-Folge bekommen haben. Das bedeutet uns wirklich viel, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns mal kurz eine E-Mail schreibt oder auf Instagram kurz schreibt. Es ist schön, einfach Feedback zu bekommen, weil ich sitze hier vorm PC, schaue auf eine Liste von Folgen, die demnächst kommen und ein paar Infos zu dieser Folge, die jetzt gerade kommt mit Melli und kann mir nicht so ganz vorstellen, wie das so ist, wenn ihr im Auto sitzt, spazieren geht oder vielleicht den Haushalt macht. Schreibt mir gerne, wo und wie ihr den Podcast hört, wie er euch geholfen hat. Das Feedback ist immer sehr, sehr viel wert. Und diese Intro ist schon viel, viel zu lang. Diese Folge ist wirklich klasse. Ich danke Melli. Schaut super gerne bei ihr vorbei. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, sie hat einen phänomenalen Instagram-Account, wo ich finde, sie nicht aktiv genug ist. Sie ist halt noch als Hochzeitsfotografin im Sommer sehr, sehr beschäftigt. Und ist halt oft auch in Gegenden unterwegs, wo es wenig Internet gibt. Entsprechend bleibt da vielleicht nicht immer ganz viel Zeit. Aber das, was sie veröffentlicht, hat Inhalt. Und ich freue mich sehr, immer ihre Bilder und Videos und Stories zu sehen. Also Melli Eick auf Instagram. Ich habe es natürlich halt auch in den Shownotes verlinkt. Sie hat auch einen grandiosen Blog, bergezumeer.de. Und ich würde sagen, das war es für diese Woche, beziehungsweise das ist es, meine Intro für diese Woche. Wenn ihr die Zeit habt, dann würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf Patreon unterstützen würdet. Vielleicht habt ihr es gemerkt, die letzten Folgen waren schon ohne Werbung. Wir versuchen tatsächlich halt ein bisschen das Modell umzustrukturieren. Ohne Werbung geht aktuell nicht. Wir können diese viele Arbeit, die wir hier im Podcast haben, ohne Werbung nicht finanzieren. Deswegen ist dieser Teil nach wie vor wichtig. Aber Patreon wird auch immer wichtiger. Die direkte Unterstützung von euch gibt uns natürlich mehr kreative Freiheit, diesen Podcast zu erstellen. Zum Beispiel Kleinigkeiten wie halt die Mikrofone an unsere Gäste zu schicken. Das würden wir in Zukunft gerne machen. Das hatten wir schon mal geplant, hat aber nicht so ganz funktioniert. Und es ist relativ logistisch ein großer Aufwand, wenn man in einer Woche mehrere Podcasts aufnimmt mit Gästen, diese Mikrofone hin und her zu schicken. Das wäre zum Beispiel ein Traum, was ich in Zukunft gerne machen würde. Und dafür ist Patreon genau das Richtige. Unterstützt uns super gerne. Ihr bekommt jede Folge, wenn dann mal Werbung inklusive ist, dann auf Patreon ohne Werbung. Und ihr bekommt viele Hintergrundinfos zu den Folgen. Ihr bekommt Bilder von Melli zum Beispiel. Da lade ich sie jetzt auf Patreon gleich hoch, damit ihr euch einfach die Geschichten mit Bildern anschauen könnt. Und weitere Zusatzinfos. Ihr bekommt unsere E-Books geschenkt. Und. Es gibt viele Möglichkeiten, uns da zu unterstützen. Wenn ihr es macht, ab 3 Euro im Monat ist das möglich. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Und nun ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. So, da sind wir wieder. Hallo.
Hallo, schön wieder dabei zu sein.
Ja, alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Wir haben gerade eben schon eine Stunde gesprochen über Tasmanien, Melli und ich. Schön, dass du wieder da bist oder schön, dass du weiterhin Zeit für mich hast.
Ja, gerne doch.
Und wir sprechen jetzt über die nächste Reise innerhalb dieser großen Reise, die du gemacht hast. Du bist nämlich von Tasmanien bis zu nach Westaustralien. Und hast dort ein sehr, sehr cooles Abenteuer von zwischen Broome und Darwin erlebt.
Genau. Also wir waren schon öfters in Western Australien tatsächlich. Und also ich spreche jetzt von wir, weil dafür mein Freund dann dazugekommen ist. Und wir waren auch ganz kurz noch im Südwesten, weil das auch so eine Gegend ist, die uns einfach super gut gefällt. Und unser Hauptziel war aber eben der Nordwesten, den ich beim letzten Mal schon mal so ein bisschen angeschnitten habe, mein Freund aber noch gar nicht gesehen hatte. Und da hatten wir eine ganz coole Möglichkeit, mit einem passenden Gefährt dort mal ein bisschen die Gegend zu erkunden.
Ja, also der Nordwesten Australiens, der ist ja auch unglaublich wild. Da ist ja auch wirklich gar nichts.
Ja, also gerade so die Kimberley-Region, wo auch die Gibbs River Road lang geht, da ist halt wirklich nichts und so viel unberührtes Land und auf das auf einer Fläche von, ich weiß nicht, also auf jeden Fall größer als Deutschland.
Ja.
Konnten wir leider tatsächlich nicht so in dem Ausmaß machen, wie wir es wollten, weil wir leider noch ein bisschen zur falschen Zeit unterwegs waren. Also es war Ende der Regenzeit und viele Regionen sind halt erst in der Trockenzeit erreichbar, weil man durch Flüsse muss und viele Flussstände waren leider einfach noch zu hoch. Aber wir haben die Gibbs River Road ein bisschen anschneiden können und andere coole Ecken alternativ erkundet.
Kurze Werbeunterbrechung für Stay Better. Wenn ihr auf Roadtrips mit eurem Van oder Wohnmobil seid, dann kennt ihr das Problem. Ihr wollt frei in der Natur stehen und den Ort für euch alleine haben. Legal sollte es auch sein, damit ihr auch in Ruhe schlafen könnt. Stay Better bietet einsame und einzigartige Plätze bei netten Menschen auf dem Land an. Über 180 Höfe und Farmen stehen euch in einem geschlossenen Mitgliederbereich samt Belegungskalender zur Verfügung. Der Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Plattformen ist auch, dass die Anzahl an Mitgliedern begrenzt ist. Aktuell achtet Stay Better darauf, dass eine Quote von 1:20 eingehalten wird. Pro Hof gibt es 20 Mitgliedsplätze. So haben alle Höfe was davon und auch wir Nutzer müssen uns nicht um die besten Plätze streiten. Ich finde das klasse. Die Höfe werden alle individuell von Stay Better ausgesucht und du gibst den Menschen, die sich um unsere Lebensmittel kümmern, was zurück. Hier haben wirklich alle was davon. Stay Better nimmt jetzt wieder Mitglieder auf und ihr könnt euch euren Platz für 2023 direkt sichern. Schaut jetzt auf www.staybetter.farm vorbei. Den Link habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Die Gibbs River Road, die wäre auch so ein Traum von mir, den ich mal gerne machen würde. Ich bin tatsächlich auch schon 2 oder 3 Mal dran vorbeigefahren. Also ich bin die Strecke Broome-Darwin schon zweimal, dreimal, ich weiß es nicht, also schon relativ oft, in Anführungsstrichen oft, aber schon gefahren. Und die Gibbs River Road habe ich nie geschafft. Erstens entweder kein Four-Wheel Drive dabei gehabt oder ein Four-Wheel Drive und nicht genug Reifen.
Ach so, oder das, ja.
Was war das andere? Ah, keine Zeit.
Ja, die sollte man dafür auf jeden Fall einplanen.
Ja, also ihr seid von Broome, ne? Also seid ihr nach Broome geflogen oder seid ihr da hochgefahren?
Wir sind nach Broome geflogen diesmal, weil die Strecke von Perth nach Broome zieht sich ja doch ganz schön. Und haben dann die erste Nacht in Broome verbracht und sind dann tatsächlich als erstes die Dampier Peninsula hochgefahren. Das ist so, ja, die Landzunge, die da von Broome noch hochgeht, wo diese wunderschöne rote Sandküste ist, die auf dieses türkisene Meer trifft.
Ja, seid ihr das schon mit eurem Quickie Camper hoch?
Ja. Okay. Also tatsächlich ist die Dampier Peninsula, also dieser Hauptweg, seit anderthalb Jahren geteert. Die war, also als ich vor 3 Jahren dort war, war die noch nicht geteert. Aber das ist halt nur der Highway, der hochführt bis zum Cape. Und alle Seitenwege, also wie zum James Price Point, wo wir hin sind, das ist alles Sandpiste. Also da brauchst du den Four-Wheel-Drive dann auf jeden Fall.
Also den brauchst du ja sowieso auf jeden Fall, oder? Also für die Strecke. Also ich meine, man kann natürlich Broome Darwin halt ganz entspannt auf Asphalt mit einem ganz normalen Camper machen, aber
man würde die ganzen Nationalparks verpassen.
Aber genau, wenn du halt dir wirklich was anschauen möchtest, dann sind schon 4 drehende Reifen ein großer Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Man sieht auch eigentlich fast nichts anderes da rumfahren. Also ein anderes Auto macht da wenig Sinn in meinen Augen.
Ja, lass mal ganz kurz, bevor wir in diese Reise einsteigen, mal über euer Gefährt sprechen, was in dieser Zeit euer Zuhause auf 6 Rädern war.
Ja, genau. Wir hatten ursprünglich war angedacht, ein Four-Wheel Drive mit Dachzelt wieder zu bekommen. Da hatten sich dann aber ein paar Sachen, weil es waren Osterferien und mit den Verfügbarkeiten verändert. Und dann haben wir einen Safari-Trailer bekommen. Normalerweise ausgelegt für bis zu 4 Personen. Also für 2 Personen war da reichlich Platz. Und wir haben uns schon ziemlich verliebt in diesen Trailer. Also gemerkt hat man ihn gar nicht. Also der ist wirklich super hinter dem Auto hergelaufen. Egal auf welcher Piste, egal ob Schotter, Sand oder durch den Fluss. Und das Gute war, dass man da dann sein Zelt oder sein kleines Haus so aufbauen konnte und das Auto abkoppeln konnte und dann noch flexibel war, irgendwo anders hinzufahren und eben nicht Zelt und so alles dafür immer abbauen musste. Ein sehr großer Vorteil einem Dachzelt gegenüber.
Ja, ja, absolut. Also darüber habe ich in der Vorbereitung kein einziges Mal nachgedacht. Ich habe das jetzt auch gar nicht, glaube ich, in deiner Story so gesehen gehabt, aber das macht total viel Sinn. Und ich meine, du bist ja sowieso so halt am Arsch der Welt, dass es ja eigentlich auch relativ sicher ist, den irgendwo abstehen zu lassen.
Ja,
oder?
Also ich glaube, also da macht sich keiner Gedanken darüber, dass das geklaut wird oder so. Ich glaube, also ganz kurz kam so der Gedanke, können wir den da überhaupt so einfach so stehen lassen? Und dann hatte ich, glaube ich, auch bei der Übergabe irgendwas dazu gefragt und dann hatte die Frau nur so gelacht und meint so, ach nee, ihr müsst das nicht abschließen, das braucht ihr hier nicht.
Okay, ja, das ist vielleicht einfach zu deutsch. Aber der Gedanke ist das der erste Gedanke, der mir kommt, wenn du sowas erzählst. Aber das ist ein Riesending. Also der Anhänger sieht tatsächlich schon so relativ groß aus, muss ich sagen. Der ist auch, der ist auch recht lang gewesen, ne? Das sind bestimmt 3 Meter.
Ja, also der ist schon groß, also er ist halt flach, also deswegen hast du jetzt genau, nicht mehr Windwiderstand und er hat auch die Breite vom Fahrzeug und du kannst dann eben zur Seite hin dieses Zelt aufklappen und ja, so 3 Meter Länge hat er bestimmt gehabt. Also es war auf dem Parkplatz, also wenn man beim Supermarkt war, musste man immer gucken, dass noch ein Hängerparkplatz frei war und wenn nicht, hat man halt über 3, 4 Parkplätze geparkt, weil anders ging es nicht.
Naja, hat der für 4 oder für 6 Personen Platz gehabt?
Also theoretisch für 4, aber wenn man sich ein bisschen zusammenkuschelt oder man könnte ja auch noch in diesem Zwischengang bestimmt eine Matratze hinlegen, man würde auch noch eine fünfte oder sechste Person unterkriegen. Also aber das wird aber, dann mit
es ist riesig gewesen, ne? Also ihr wart zu zweit und ihr habt hinten dieses große Doppelbett und ich glaube, dann sind an jeder Seite nochmal ein Einzelbett.
Genau, das große Doppelbett und auch das war schon wirklich riesig. Also da hätte, wie gesagt, auch noch eine dritte Person mit drin liegen können und dann die zwei Seiten-Einzelbetten und dann den Zwischenraum, den man hatte. Da haben wir auch öfters, wenn die Mücken abends zu schlimm waren, den großen Campingtisch rein und haben dann da gesessen und gegessen. Also ist so ein richtiges kleines Tiny House gewesen.
Schon mal Keyword, also Schlagwort Nummer 1 angesprochen, Mücken. Darüber kommen wir gleich zu sprechen. Diese Biester. Ich hasse sie und sie sind da überall in großen Mengen. Aber brauchst du einen Anhängerführerschein dafür oder ist das in Australien egal?
Tatsächlich ist es in Australien egal. Also wir haben beide einen wegen der Pferde.
Ja, klar.
Aber hatten das ja auch alles dabei. Es steht ja auch auf unserem internationalen Führerschein, aber wollten die gar nicht sehen und war denen auch egal. Also in Australien braucht man. Ich weiß nicht, wie es mit großen Wohnanhängern dann aussieht, aber für diesen kleineren, in Anführungszeichen, hat man nichts gebraucht.
Also in Deutschland ist es ja so, ich habe mich ein bisschen informiert, dass du einfach die Gesamtmasse des Fahrzeugs plus Anhängers nicht 3,5 Tonnen überschreiten darf. Bedeutet also, wenn du jetzt einen Wagen hast, der halt irgendwie leer 2,5 wiegt und du zu zweit bist, dann bist du bei irgendwie, jetzt mal hochgerechnet, 2650. Dann dürftest du halt quasi noch einen Anhänger hinter dir herschleppen, der halt irgendwie, keine Ahnung, 400-500 Kilo wiegt, angeblich, wenn ich richtig verstanden habe, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, da gibt es so, genau, da gibt es mittlerweile so ein bisschen Ausnahme, genau.
Aber in den meisten Ländern ist das tatsächlich so. Also es ist ja in Afrika oder im südlichen Afrika ist das ja genauso. Da kräht auch irgendwie kein Hahn nach. Weiß ich jetzt gar nicht, weil es einfach keine Regeln gibt oder weil die einfach nicht drauf achten.
Also ich weiß nicht, man hat da oben ja auch so viel Platz. Also selbst in den Städten ist ja alles so weit, dass, also ich glaube.
Das ist
halt
der Vorteil, wenn man noch relativ jung ist als Land.
Ja, da ist ja genug Platz, um das zu fahren. Also wo willst du da schon groß gegenfahren?
Das ist halt so Australien, Neuseeland, USA. Das sind ja alles so Länder, die nicht so alt sind wie Europa, wo halt so enge Gassen gebaut wurden, als es nur Pferde gab.
Ja, nee, das wäre der absolute Horror. Aber das hast du da zum Glück ja nicht.
Ja, also sehr weitläufiges Land. Jetzt zu dem, was du angesprochen hast, du hast die Mücken angesprochen. Ich hasse sie.
Und, wer mag die schon?
Hier, also wir haben ja hier auf Mallorca auch so unglaublich viele dieses Jahr. Das ist echt krass. Und ich erinnere mich, die Story habe ich schon zu oft erzählt. Alle, die den Podcast hier schon lange hören, die kennen die Geschichten aus Northern Territory, wo ich schon eine Autoscheibe, die Windschutzscheibe eingeschlagen habe von innen, weil ich so feste zugehaut habe, weil da so viele Mücken waren. Wie war das auf der Reise?
Also da kommt mir auch gleich die Story vom Kakadu National Park von vor 3 Jahren in den Kopf.
Da war das,
also
genau. Da habe ich
so
das gemacht.
So viele Mücken wie dort habe ich auch noch nie irgendwo anders erlebt. Also ganz so schlimm war das nicht, zum Glück. Es war auch tatsächlich am schlimmsten noch so in der Region von Broome, weil da noch so eine ganz extreme Luftfeuchtigkeit war. Und auch an der Küste. Also trotzdem, dass dann Lüftchen gegangen ist, kamen abends die ganzen Mücken. Also wir haben die ersten Tage, so schön diese Plätze und Aussichten waren, wir haben nicht draußen essen können. Also wir haben uns dann immer in das Häuschen zurückgezogen und die Netze zugemacht und uns dann halt immer ein bisschen eingesprüht. Das hat dann auch recht gut funktioniert. Also der ein oder andere Mückenstich, aber verhältnismäßig sind wir dann noch gut bei weggekommen. Und es wurde dann zum Glück, umso mehr wir ins Landesinnere gefahren sind, umso trockener wurde die Hitze langsam. Und dann war das auch wesentlich besser mit den Mücken abends. Also dann haben wir uns auch eingesprüht und konnten dann eingesprüht draußen sitzen abends.
Okay, weil also das ist so das, also du hast ja gerade schon sofort Kakadu angesprochen und genau da war das, ne?
Da
bin ich
Horror.
Über den Boden geschwebt. Also es waren einfach so unglaublich viele, dieses konstante Summen. Und du hast im Dachzelt geschlafen und du hast Summen um dich herum gehört, weil sie einfach vor dem Zelt rumgeflogen sind. Und ich war einfach so genervt.
Ja, man wurde aufgefressen von denen, also. Boah, das weiß ich noch, das war die schlimmste Nacht gewesen da im Kakadu.
Ja, und ich ein Glück, dass ich schon zweimal da sein durfte, weil beim allerersten Mal sind wir da reingefahren, auf dem Campingplatz irgendwo gehalten, da waren irgendwelche Wildpferde oder so und Line war total in Heaven. Und,
kann ich gut verstehen.
Und dann waren da überall Mücken und ich so, nee, wir können hier nicht bleiben. Sie total enttäuscht. Ich so, komm, wir fahren jetzt weiter bis zum nächsten Spot und wir suchen uns was, wo halt irgendwie, ja, weniger Wasser irgendwo steht, wo halt Mücken sind. Und wir gefahren und es kam nichts mehr. Es wurde immer später. Dann waren wir irgendwann in diesem einen Ort im Kakadu. Super spät. Alle Campingplätze zu, alle Hotels zu, alle Restaurants zu. Es war einfach tot. Und der einzige Ort, der auf hatte, war halt die Tankstelle. Dann nochmal schnell getankt. Ich bin ungelogen. Ich habe die Karte draufgelegt, bin raus. Also als ich die Tür zugemacht habe, ist das Licht überall ausgegangen. War der letzte Kunde noch. Und wir nirgendwo einen Ort zum Schlafen. Dann bin ich halt, also an dem Tag bin ich von Catherine durch den Kakadu-Nationalpark bis nach Darwin gefahren. Wirklich eine lange Strecke. Ich war total fertig. Und jedes Mal, wenn ich die Tür aufgemacht habe, um zum Beispiel zu tanken, sind halt wieder 20 neue Mücken in diesen Scheißwagen. Und dann habe ich halt irgendwie immer bei der Fahrt die Zeit damit verbracht, diese Mücken tot zu machen. Und habe ich irgendwann so feste zugeschlagen, dass die Windschutzscheibe kaputt gegangen ist. Also ein Crack durch die Windschutzscheibe ging.
Krass. Oh heftig.
Ich hab dann der Mietwagenfirma erzählt, dass ein Vogel gegengeflogen ist und die haben das auch so abgenommen und wir hatten Insurance und war alles okay. Aber diese Mücken. Ja, also so schlimm war es bei euch nicht. Auf der
Nee, also es war an der Küste noch sehr nervig, aber im Landesinneren wurde es dann besser. Was auch wirklich wieder ätzend war, waren die Fliegen.
Oh ja, das ist das nächste Problem.
Da hatten mir einige gesagt, die Küste auch hochgekommen sind, also von Perth nach Broome hoch. Da war es wohl richtig schlimm jetzt dieses Jahr gewesen. Das ist ja auch jedes Jahr unterschiedlich. Also man kann gute oder schlechte Saisons abpassen. Und die konnten wohl auch ohne Fliegennetz über dem Kopf, also gar nicht mehr, gar keine Wanderung machen. Umso weiter du hochgekommen bist, umso besser wurde es auch mit den Fliegen tatsächlich. Aber da sind sie natürlich. Das ist halt so, ja, deren Gebiet da.
Aber es gibt ja auch verschiedene Fliegen. Es gibt ja auch einmal diese Sandfliegen, die du in Australien ja auch relativ viel hast. Hast auch in Neuseeland relativ viel am Strand, die halt die ganzen Füße auffressen und aufbeißen, wo du dann halt irgendwie so einen Mix aus Mückenstichen und Sandfliegen halt hast. Und dann im Gesicht fliegen dann die ganzen normalen Fliegen die ganze Zeit rum. Ist schon ein anstrengendes Land, ey.
Ja, also so mit dem ganzen Feedback muss man schon klarkommen.
Also ich glaube, wenn man unserem Gespräch hier zuhört, dann ist das kein positives Gespräch. Aber wir wenden das gleich. Wir wenden das gleich. Denn die Bilder sprechen für sich und die Erlebnisse auch. Oder?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, und wenn man so ein schickes Fliegennetz oder so dabei hat, obwohl wir haben es diesmal tatsächlich gar nicht so, also so nervig waren die Fliegen diesmal tatsächlich nicht. Das hatte ich im Northern Territory war das. Im Outback schon wesentlich schlimmer erlebt, also wo wir gar nicht mehr ohne so ein Netz über dem Kopf wandern gegangen sind. Also es war verhältnismäßig okay. Also geht's schlimmer.
Okay, das ist gut. Ja, also ich meine, ich muss auch dazu sagen, also ich liebe Australien, ich bin total oft da gewesen und ich werde auch weiterhin dahin reisen. Also wer sich jetzt davon abhalten lässt, so eine Reise zu machen. Der verpasst extrem viel, denn das Land ist einfach grandios und es bietet einfach so unglaublich viel. Du hast ja gerade gesagt, ihr seid von Broome, seid ihr hoch die Dampier Peninsula
genau.
Hochgefahren und ich habe mir aufgeschrieben, endlich, meine Notizen funktionieren endlich wieder. Du hattest ja aufgeschrieben, Pender Bay, den Stellplatz. Das war euer allererster Stellplatz.
Ja, genau. Das ist tatsächlich ein offizieller Campingplatz. Also da muss man auch bezahlen. Ich glaube, der war auch gar nicht so günstig. Ich glaube, $20 pro Person. Aber er war mega geil. Und da die Saison noch gar nicht so richtig gestartet hat, ich dachte erst, wir waren ganz alleine. Aber ganz später habe ich ganz am anderen Ende, haben wir dann noch ein anderes Auto und ein Pärchen gesehen. Aber also wir waren die einzigen Gäste zu der Zeit. Und es war halt einfach mega vom Stellplatz her. Also direkt an der Küste, also an dieser roten Sandküste. Und man konnte dann unten im Meer baden gehen. Muss natürlich immer ein bisschen wachsam sein, weil da können auch Krokodile sein. Mhm. Theoretisch kann man auch noch so eine Wanderung zu so einem Rockpool machen. Die haben wir auch gemacht, aber leider war die Tide zu unserer Zeit ein bisschen ungünstig. Das heißt, der Rockpool war leider leer gewesen. Kein Wasser drin gewesen. Aber es ist bestimmt ganz cool, wenn welches drin ist.
Hm. Ich habe mich gefragt, wie gehst du an so eine Reise ran? Wie organisierst du die? Wie recherchierst du und wie findest du solche Stellplätze?
Tatsächlich ganz viel mittlerweile über Instagram. Also ich folge ja auch so Seiten, also den Tourism Board Seiten oder ähnlichen dann von den Regionen oder Ländern und klick mich da einfach immer ein bisschen durch, so durch die Beiträge, und wenn mir ein Ort gefällt, schaue ich, wo das ist und mache mir dann ein Fähnchen bei Google Maps rein. Und dann, wenn es dann an die konkretere Planung geht, dann schaue ich so, wo habe ich überall meine Fähnchen gesetzt. Und ja, also ich plane sehr visuell. Ich sehe einen Ort irgendwo, Instagram oder auf Pinterest oder auf einem Blog, und dann speichere ich mir das direkt ab.
Ah, gut, dass du den Blog noch erwähnt hast. Ich habe mich gerade gefragt, ob man Blogs heutzutage noch braucht.
Also, wenn ich für eine spezielle Region suche, immer. Also,
ja, ich glaube auch.
Nach wie vor.
Ja, die Zahlen sprechen, also die meisten Leute nutzen auch die Blogs auch noch, das ist halt auch schon so.
Ja, aber man findet halt die Hintergrundinformationen auch einfach über Blogs viel besser. In Instagram hat man ja meistens nur einen Ort und ein, zwei Sätze dazu, aber wenn man dann wissen will, okay, wie komme ich da hin, also jetzt zum Beispiel Panda Bay, muss man, ich glaube, 30 Kilometer Sandpiste auch noch einplanen zu fahren. Und so Sachen, die findest du dann halt nicht in Instagram, sondern dann halt auf Blogs.
Oder ja, so. wenn du jetzt einfach nur das einspeicherst und dann einfach mit deinem Two-Wheel-Drive Corolla da hochfährst, dann hast du natürlich ein Problem.
Ja, du wärst nicht weit gekommen. Ich glaube, du wärst schnell stecken geblieben, leider.
Ja, auf jeden Fall entsprechend. Nee. Aber ich finde auch, Instagram ist mittlerweile echt ein krass, die haben jetzt auch an der Suche halt auch ein bisschen besser was geändert. Weshalb man auch einfacher Orte findet.
Ja, man kann, glaube ich, mittlerweile auch direkt nach Standorten oder so suchen und sich dann Beiträge dazu angucken. Ja, gibt schon ganz coole Sachen.
Ja, wie ging es für euch dann weiter von der wie wird die eigentlich ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. Dampier Peninsula?
Ja, denke. Ja. Also wir sind nach der Panda Bay, haben wir noch eine Nacht am James Price Point übernachtet. Das ist so ein Free-Camp-Spot. Und den hatten wir tatsächlich komplett für uns. Ist wohl in der Hochsaison auch nicht immer der Fall, also weil dann doch schon öfters mehr Leute da hochkommen. Aber zu der Jahreszeit, also wir waren jetzt dann Mitte April dort, waren wir ganz alleine.
Wie habt ihr solche Free-Campgrounds über Campermate oder irgendwie sowas?
Genau,
oder?
Campermate. Viele nutzen auch Wicked Camper, glaube ich, noch. Aber ich habe nur Campermate und da war der auch drinne gewesen.
Mhm.
Und ja, der war ziemlich cool. Und dann sind wir nochmal kurz in Broome vorbei gefahren und haben noch ein paar letzte frische Einkäufe gemacht und sind dann nach Derby gefahren, weil in Derby ja offiziell dann die Gibbs River Road startet. Mhm. Weil wir hatten gesehen, dass ein Teil der Strecke schon aufgemacht hat. Also ich glaube, der obere und ein ganz kleiner Teil, der obere und der untere Teil waren schon offen. Also da kann man, da gibt's vom Government so eine Seite, wo man nachschauen kann, welche Straßen aktuell gesperrt sind oder offen sind, also von Westaustralien. Und hatten halt gesehen, dass der mittlere Teil aber noch zu ist. Und in der Visitor Information in Broome konnte man uns nicht so viel dazu sagen. Die waren leider ein bisschen unfähig. Aber in Derby die Jungs, die da waren, die waren dann super nett und haben uns dann ein bisschen was erzählt. Der untere Teil hatte auch schon offen für Four-Wheel-Drives. In der Mitte war halt ein Fluss einfach noch zu hoch. Also der hatte noch über einen Meter oder 1,20 Meter Wasserstand, was halt unmöglich ist, da durchzufahren, wenn du nicht so einen Monster-Truck hast oder so. Mhm. Wir haben uns dann tatsächlich dagegen entschieden, unten reinzufahren, weil tatsächlich alle Nationalparks noch zu hatten. Weil die erreicht man dann immer über Nebenstraßen und die Flussstände waren auch noch zu hoch. Und wir haben uns dann gesagt, jetzt nur ein Stück reinfahren, um die Straße zu fahren, aber sich nichts angucken zu können und dann wieder zurückfahren zu müssen, irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen sinnlos. Wir suchen uns lieber eine coole Alternative und fahren dann von oben rein, weil oben, ganz oben im Norden, El Crestro, das war schon offen. Also da konnte man dann schon reinfahren.
Aber weißt du noch, welche die Bedingungen sind für die Gib River Road? Und weißt du, ob das da nochmal irgendwie explizit ausgeschrieben ist, bevor man da drauf fährt? Also, weil ich bin tatsächlich noch nie nach Derby abgebogen, weil ich halt eben meistens irgendwie die Kriterien, die ich kenne, nicht erfülle. Aber vielleicht weißt du da mehr.
Also ich weiß, wir sind nur kurz vorbeigefahren, wir haben tatsächlich gar nicht mehr gestoppt an dem Schild. Es ist dann so ein riesiges weißes Schild, wo dann die verschiedenen Abschnitte der Gibbs River Road sind. Und da sind dann so Schilder, also entweder open oder close. Und dann sind oft noch so Vermerke, so Four-Wheel Drive only. Online kann man das dann tatsächlich auch einsehen, also auf dieser Website. Und da war dann auch ein Streckenteil, da stand dann Four-Wheel Drive, aber mit High Clearance, also nochmal ein bisschen höher only. Also da hat noch nicht mal ein normaler Four-Wheel Drive ausgereicht, sondern wirklich nur die, die etwas höher gebockt sind, weil es einfach noch sonst zu hoch war.
Ja.
Und sonst, ja, ich meine, es gibt immer wieder verrückte Leute, die da mit einem Two-Wheel Drive oder so das versuchen, aber du musst halt durch Flüsse fahren und
Im schlimmsten Fall ist es halt relativ teuer, ne? Wenn du da entweder ein Auto zurücklassen musst und es halt irgendwie da professionell bergen lassen musst. Ne?
Das kann richtig teuer werden, ja.
Also ich meine, Australien ist ja allgemein nicht bekannt für dass es ein günstiges Reiseziel ist. Und die langen dann für solche Sachen halt so richtig, richtig hin, was ja auch Sinn macht. Es ist ja auch, also es ist eines der remotesten, abgelegensten Orte des Kontinents. Und soweit ich weiß, war halt irgendwie eine Bedingung, dass du halt immer mindestens zwei Ersatzreifen dabei haben musst. Das sagt halt schon relativ viel aus. Und du musst halt eben dieses ganze Flickmaterial dabei haben. Du musst wissen, wie man halt so einen Reifen flickt und wechselt und genug Wasser, genug Essen für Tage.
Ja, also es ist keiner da, der das an der Straße quasi kontrolliert, bevor du da reinfährst, aber es wird überall empfohlen, also auch im Visitor Center und unser Auto hatte auch, also wir hatten auch zwei Ersatzreifen, genug Wasser immer dabei haben, auch genug Sprit, also es ist, ich weiß nicht, es gibt glaube ich eine Tankstelle auf der Strecke und es kann natürlich auch mal sein, dass dann nicht, also dass der Sprit leer ist. Also
es gibt eine Tankstelle auf der Gib River? Gib Road?
Ja, ich meine, genau, ich meine in der Mitte. Vielleicht gibt es auch eine mehr, aber also ich weiß, glaube ich, nur von der, aber ich bin mir da nicht ganz sicher.
Ich hätte ja schon Bock, die mal irgendwann zu machen. Also ich bin jetzt wirklich schon so oft daran vorbeigefahren. Das muss einfach so krass remote
sein. Uns kribbelt es auch noch sehr in den Fingern. Also wir hoffen, dass wir das wann anders irgendwie umsetzen können. Auch von der Gibbs River Road gibt es ja dann auch Möglichkeiten, zum Beispiel zum Mitchell Plateau hoch abzubiegen. Das ist dann zwar auch nochmal eine ewig lange Schotterpiste, die du fahren musst, aber ja, da kommst du dann an Orte, da kommst du sonst halt eben nur mit dem Helikopter oder Boot hin.
Ja.
Das ist schon ziemlich cool. Also ja, steht auch noch ganz, ganz weit oben auf der Wunschliste.
Sehr cool. Wie ging es denn dann für euch weiter? Ihr seid dann wahrscheinlich wieder halt zurück auf den Highway und Richtung Osten gefahren?
Genau, also wir sind dann zurück auf den Highway, weil wir haben gesagt, okay, dann fahren wir den Highway jetzt relativ schnell hoch und fahren halt von oben rein in die Gibbs River Road. Wir sind dann eine Nacht bei Halls Creek gewesen, hatten auch einen mega schönen Freespot da gefunden an so einem kleinen, ja, Pool, der, also war noch ein bisschen Wasser drin, aber jetzt drin schwimmen wollte ich nicht. Und dann hatte ich aber gesehen, dass noch so 30 Kilometer weiter die Schotterpiste wohl eine Gorge sein soll. Haben wir dann morgens noch einen Abstecher hingemacht. Super schön. Also hatte ich beim letzten Mal auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt oder gesehen gehabt. Und wir waren auch ganz für uns da. War sehr, sehr schön. Und dann sind wir zum Punululu National Park gefahren. Da bin ich beim letzten Mal auch reingefahren, aber war nur bei diesen klassischen Bungle Bungles. Und wir waren auch nur den Tag drin und sind abends wieder raus. Aber da musst du ja auch schon 50 Kilometer Schotterpiste reinfahren. Diesmal tatsächlich sogar mit Flussdurchfahrt. Also beim letzten Mal war es trockener gewesen. Diesmal musste man so ein bisschen durchs Wasser fahren. Und der Nationalpark hat auch neben den Bungle Bungles noch ganz schöne andere Walks, die man machen kann. Und dann haben wir uns entschlossen, da mal eine Nacht auf dem Campingplatz zu bleiben und eben ein bisschen mehr zu erkunden. Und haben super schöne Tracks da gefunden. So richtig schöne kleine Oasen mit Palmen und dann diese schönen Felsformationen. Kann ich sehr empfehlen, wenn man dann außenrum fahren muss.
Also habt ihr denn so diese Bungle Bungles spontan gemacht oder hattest du das geplant und vorher schon den Campingplatz gebucht?
Nee, das haben wir dann in Derby spontan entschieden, weil ich damals ja schon dort gewesen bin und dachte so, ja, ich muss da jetzt nicht unbedingt nochmal hin. Obwohl ich wusste, dass ich ja gar nicht alles gesehen hatte. Und dann, als ich mich leider von meinem ursprünglichen Plan verabschieden musste, dachte ich, okay, dann geben wir dem Ganzen nochmal eine Chance. Und wurden auch nicht enttäuscht. Also es hat sich definitiv gelohnt, da nochmal hinzufahren. Und ja, wir haben dann in Derby spontan online gebucht, weil man muss tatsächlich online die Nationalparkplätze buchen. Das geht gar nicht mehr so richtig vor Ort. Was natürlich auch nicht immer so einfach ist, weil du auch oft an Orten bist, wo eben das Netz nicht so gut ausgebaut ist. Also bedarf es da so ein bisschen Planung tatsächlich.
Ja, ja, du hast ja wirklich nur noch, also in den Orten ein bisschen Empfang, ne? Also ich meine mich da erinnern, dass das halt in Westaustralien war das auch relativ schwer.
Ab und zu kommt auf dem Highway mal kurz irgendwo was her, aber das ist selten. Und ja, die Orte, die sind da ja teilweise auch, weiß nicht, da fährst du 150 Kilometer, bis du im nächsten Ort bist.
Ja, ja, und der also, nächste Ort ist eigentlich nur eine Tankstelle.
Genau.
Und zwei Häuser.
Ja, aber da hattest du dann meistens zum Glück tatsächlich Empfang. Und ja. Genau, da haben wir es online gebucht und das war dann auch schon da im Visitor Center hinterlegt und dann des Weiteren sehr unkompliziert.
Die Bungle Bungles ist diese Landschaft, wo diese ganz vielen kleinen Hügel sind. Ne? Das gibt es ja relativ oft auf der ganzen Welt immer solche Landschaften. Ich erinnere mich jetzt gerade Pancake, wie heißen die in den Philippinen?
Pancake Rocks,
das ist doch so ähnlich, ne?
Ja, also es ist wesentlich größer als die Pancake Rocks. Also es sind schon wirklich große Felsformationen, die so, die sagen immer, die sehen sowieso Bienenwaben oder Bienenkörbe aus. Also es muss wohl auch von oben super beeindruckend aussehen. Man kann da so Scenic Flights machen, aber auch von unten sah das schon sehr schön aus und die sind so ein bisschen auch gestreift. Und die sind auf der auf der östlichen Seite vom Nationalpark und dann auf der westlichen Seite sind dann ganz andere Felsen, alles sehr rot und dann geht es so in so Schluchten rein und da wachsen dann so ganz viele Palmen. Also schon eine irre Landschaft da.
Hm. Ihr habt da gibt es auch so ganz viele, so, sorry, Covid. da gibt es auch ganz viele so Creeks, Wasserlöcher, wo man schwimmen kann, ne?
Bei den Bungle Bungles tatsächlich direkt nicht. Also es sind welche bei der Cathedral Cove in das Wasser gegangen, aber das muss man wirklich wollen. Also ich habe schönere Wasserlöcher gesehen. Also es gibt deutlich schönere Wasserlöcher. Aber ja, das war dann ja unser Ziel quasi, weil die gibt es dann ganz viel entlang der Gibbs River Road. Ganz viele tolle Gorges mit tollen Wasserlöchern. Und das ist auch das Beste, was du bei der Hitze machen kannst. Irgendwo hinwandern, um dich dann dort abkühlen zu können. Deswegen sind wir dann auch weiter. Also haben gesagt, eine Nacht reicht, weil hier gibt es eben nicht so wirklich Wasserlöcher. Und sind dann ziemlich zügig hochgefahren, um dann eben oben bei der Gibbs River Road reinfahren zu können. Und genau, dann waren wir im El Questro gewesen.
Die Gibbs River Road, wo endet die nochmal? Ist das ich bin gerade parallel halt auf Google Maps unterwegs, ist das in Windham, wo die endet?
Ja, also so zwischen Windham und Canonora. Da so mittendrin endet die irgendwo.
Und da seid ihr dann quasi, also da raus und dann auf die Gibbs River wieder rein und dann wieder ein bisschen, Nordwesten quasi wieder zurückgefahren.
Genau. Da sind wir dann ein bisschen runtergefahren. Der obere Teil, also die meisten Nationalparks sind, also staatliche Nationalparks entlang der Gibbs River Road oder Aborigine Communities. Ganz oben ist das El Crestro, das ist so ein privates Reserve, würde ich jetzt mal sagen. Und da muss man auch einen Eintritt für bezahlen, also für die Nationalparks in Western Australien auch. Da kann man entweder Tageseintritt nehmen oder wenn man mehrere besucht, lohnt sich auch so ein Holiday Pass.
Aber das machst du jetzt online dann, über die
genau,
App?
Genau, das machst du. Den brauchst du aber tatsächlich, glaube ich, als Ausdruck. Also den solltest du dir vorher irgendwo ausdrucken lassen noch. Das haben wir dann, glaube ich, in einem Copyshop mal gemacht gehabt. Und beim El Questro kriegst du einen Sticker. Wir haben da auch 2 Nächte auf dem Campingplatz gestanden. Und da zahlst du pro Person einen Eintritt, entweder für einen Tag oder für 7 Tage. Genau. Und wir haben den für 7 Tage genommen, weil wir 3 Tage dort waren. Und dann kannst du da die ganzen Gorges nach und nach besuchen. Und die sind halt wirklich traumhaft schön. Also da machst du, die Wanderungen sind immer unterschiedlich von der Länge her. Manche, da läufst du so eine halbe Stunde hin, dann andere, da läufst du dann eine Stunde hin. Und dann hast du immer so schöne Wasserlöcher, wo du dich dann abkühlen gehen kannst. Es hatten leider auch noch nicht alle offen, weil du durch einige Flüsse fahren musst, um zu denen zu gelangen. Aber es hatten schon genug offen, dass wir da eben ein paar Tage verbringen konnten.
Mhm. Ihr müsstet auch auf dem Weg so einige Flüsse durchqueren, die auch, also zumindest sah es auf den Bildern, auf dem Video, relativ tief aus.
Ja, also die, ich bin damals schon im El Questro gewesen. Damals hatte ich auch einen Four-Wheel-Drive, der war aber nicht so hoch wie jetzt der Land Cruiser. Also vor 3 Jahren, es war eigentlich dieselbe Jahreszeit, es war Mitte April, aber die Flussstände sehr viel niedriger. Also da sieht man einfach, das ist von Saison zu Saison einfach unterschiedlich. Und die waren jetzt relativ lang und auch ein bisschen tiefer, aber so die normalen noch in Ordnung. Und dann gibt es eine Gorge, die El Questro Gorge. Und da muss man ein richtig langes Stück durch den Fluss fahren und der ist teilweise bis zu 80 Zentimeter tief. Da steht dann auch, also wir haben viele Autos davor parken sehen. Ich weiß nicht, wie die dann weiter sind, weil ob man da so durchwarten will, ist halt auch so eine Sache, weil Krokodile gibt es auch dort.
Krokodile, wollte ich gerade auch mal sagen.
Und da hat man uns dann halt gleich so an der Rezeption gesagt, also sollten nur Autos machen, die einen Schnorchel haben. Und wir haben dann lange gehadert, haben immer mal geguckt, Leute angesprochen und gefragt, ob sie es gemacht haben. Die meisten haben es tatsächlich nicht gemacht oder nur mit einer geführten Tour. Und dann haben wir endlich welche getroffen, die es gemacht haben und haben denen unser Auto gezeigt, haben gemeint, ja, was meint ihr denn? Schaffen wir das mit dem? Und ja, easy. Und wir so, okay, dann machen wir das. Es ging auch zum Großteil recht gut, aber eine Stelle war dann doch ein bisschen tiefer. Also
der sind Fußraum nass ist geworden?
Ein bisschen nass geworden.
Ja, sind die nass geworden?
Aber nicht durch die Türen. Also es muss wohl unten durch irgendeine Lüftung sich durchgedrückt haben. Wir dachten schon so, wir waren schon fast durch und dachten so, oh, wir haben es geschafft. Und auf einmal, wir hatten hinten noch 2 Stück mit drin. Also die Easy, die mit mir wandern war, die hatten wir dort wieder getroffen und die hatte eben kein passendes Fahrzeug. Die war mit ihrer Mutter unterwegs und die hatten wir dabei. Und auf einmal sagen die so, hier hinten ist Wasser. Und ja, wir wussten ja, okay, wir müssen es aber gezwungenermaßen auch wieder zurück. Also ändern können wir es jetzt eh nicht. Und auf dem Rückweg dann natürlich nochmal dasselbe Spiel. Aber ja, haben dann Fußmatten raus, immer Türen auf, lüften lassen und das ist dann in ein paar Tagen auch gut getrocknet, zum Glück.
Ja, wenn man dann so keinen Innenausbau hat, dann ist es ja auch alles gar kein Problem. Wenn du dann halt irgendwie alles drin irgendwie verbaut hast, dann alles nass ist, das ist nicht schön.
Aber es hat sich gelohnt. Also die Equestro Gorge, das war, ich weiß nicht, ich bin immer wieder erstaunt, was da für kleine Paradiese sich verstecken in dieser, ja, man denkt immer in dieser kargen, trockenen Landschaft, aber da gibt es so viele kleine Oasen. Und gerade die Wanderung zur Equestro Gorge war traumhaft schön. Also so ganz viel grüne Pflanzen, die da gewachsen sind und glasklare Wasserlöcher zum Schwimmen. Und durch eins musste man dann auch durch, also bis zur Hälfte des Tracks konnte man noch trockenen Fußes kommen und danach musste man tatsächlich so den Rucksack so über dem Kopf halten und durchs Wasser warten, was so bis zum Bauchnabel ging, um weiterzukommen. Und dann da an der einen Seite hochklettern und dann konnte man den Track weitermachen, um dann genau zu dem Wasserfall ganz am Ende zu kommen, wo auch wieder glasklares Wasser war. Also traumhaft. Diese Orte.
Ja, also du hast ja diese ganze Reise auch als Highlight bei dir im Instagram-Profil gespeichert und das sieht, also ich tatsächlich, während du erzählst, gehe ich parallel durch. Das ist halt so cool, das zu sehen, weil man direkt halt so Bild bekommt von den Geschichten, die du erzählst. Das macht halt einfach extrem viel Bock. Also ich habe auch schon, wie du es ja auch machst, mir die ganzen Sternchen auf Google Maps gesetzt für die nächste Reise. Und das nächste Mal fliegen wir dann wahrscheinlich eher irgendwie so im Mai hin, ne? Dann sollte ja eigentlich die Gib River Road, also Mai ist doch eine ganz gute Zeit.
Genau, also die meisten, also die sagen auch immer, also ab Mai ist eigentlich offen. Im April kann man Glück haben oder auch nicht. Also dieses Jahr war halt so nicht. Aber vor 3 Jahren zum Beispiel war sie Mitte April schon offen. Also deswegen, da man weiß es einfach nie.
Ja, wir sometimes you win, sometimes you lose, ne? Also das ist halt genau, eben immer so eine Sache.
Wir hatten drauf gepokert, für uns ging es halt zeitlich leider einfach nicht anders. Aus persönlichen Gründen konnten wir leider nicht bis Mai bleiben. Aber ja, dann Mai bis Oktober, sagt man, ist immer so die Saison. Und zum Anfang der Saison ist natürlich immer am besten, weil die Wasserlöcher alle schön voll sind. Die Straße wird tatsächlich auch einmal zum Anfang der Saison aufgearbeitet.
Ja.
Also deswegen ist sie dann auch eine Zeit lang gesperrt, weil die dann für den Saisonstart fertig machen. Und ich habe mir sagen lassen, gegen Ende der Saison, also wird die Piste einfach noch sehr viel holpriger. Also
ja. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich meine, es ist aber wirklich jetzt so, manchmal hast du Glück, manchmal hast du einfach Pech. Also wir haben ja jetzt gerade auch in Botswana, da haben wir einfach extrem viel Glück gehabt, dass wir die Fluten schon im Delta hatten. Manchmal kommen die gar nicht. Meistens kommen die erst im Mai und wir haben die halt schon Mitte April gehabt. Also extrem viel Glück für die Reitsafari.
Gehört halt immer ein bisschen dazu.
Ja, apropos Reiten, das habt ihr auch gemacht, ne?
Ja.
Das ist ja auch ein großes Hobby von dir.
Ja, also steht bei uns auch immer so auf der Liste. Bin ich auch ganz froh, dass mein Freund mit Pferden groß geworden ist und ich ihn dann zumindest im Urlaub auch immer dazu bekommen kann.
Reitet er im Alltag auch?
Nee, zeitlich eigentlich schafft das so nicht. Aber im Urlaub versuchen wir immer zu reiten und es macht ihm dann auch Spaß. Also er ist, ihr sagt, also wenn dann Wald- und Wiesenreiter.
Ja.
Und genau, da im El Crespo haben sie auch einen Pferdestall. Und die Pferde waren tatsächlich gerade frisch eingetroffen, weil die Saison ja gerade erst losgegangen ist, weil die tatsächlich das halbe Jahr immer in Victoria, in den Highlands sind.
Oh, was für eine lange Reise.
Ja, das dachte ich mir auch. Also sie sind, glaube ich, fünf Tage lang unterwegs.
Gott.
Und genau, die waren dann gerade, hatten sich akklimatisiert, waren seit einer Woche oder so da und sie haben dann gerade angefangen, zumindest schon mal so 2 Stunden Ausritte am Tag zu machen. Im Laufe der Saison kann man auch so einen Ganztagesritt oder auch mehrtagige Ritte machen, aber das geht halt erst ein bisschen später in der Saison, wenn die Pferde alle so richtig angekommen sind und ja, ist bestimmt auch mega cool. Also es war schon so sehr cool, mit den Pferden so durch den Fluss zu reiten und also durch die Landschaft. Und ich glaube, wenn man da einfach noch ein bisschen mehr Zeit hat, weil 2 Stunden ist ja dann doch immer überschaubar von der Zeit, lohnt sich das bestimmt auch mal so einen mehrtägigen oder zumindest so einen Ganztagestrack zu machen mit den Pferden.
Dein Highlight endet in El Cuestro. Wie ging es dann für euch weiter?
Ach stimmt, Instagram ist immer begrenzt auf 100, habe ich gar nicht weitergemacht. Ja, wir sind dann Richtung Kununurra, sind auf dem Weg, weil auf dem Weg nach Kununurra gibt es auch tatsächlich ganz viele so kleinere, unbekanntere Gorges, auf die ich auch eher zufällig gestoßen bin. Also ich habe jetzt fürs nächste Mal auch schon noch ein paar mehr auf der Liste. Und eins davon, Molly Springs hießen die, das war so ein Rockpool oben bei einem Wasserfall. Haben wir auch noch angefahren, war super schön. War auch, glaube ich, nur ein anderes Auto zu der Zeit dort. Also super leer. Vielleicht am Wochenende ein bisschen voller, weil vielleicht dann die Leute aus der Stadt in die umliegenden Gorges fahren. Aber so unter der Woche war das ganz entspannt. Und dann sind wir zum Lake Argyle, heißt der, glaube ich.
Argyle.
Ja, genau. Gefahren. Da gibt's nämlich auch so ein Camping-Resort. Und das war mega schön dort. Also auch der Sonnenuntergang.
Hier, das habe ich auch gespeichert. Lake Argyle Holiday Park.
Genau, genau. Am besten erkundet man den eigentlich per Boot. Wir haben es aus zeitlichen Gründen nur eine Nacht dort verbracht und zwei kleine Wanderungen gemacht, von denen man aber auch schon coole Ausblicke hatte. Aber der ist ja riesig, dieser See. Also an richtig coole Ecken kommt man da mit dem Boot. Also das hatte die Isi mit ihrer Mutter dann noch gemacht. Die waren länger dann dort. Die hatten nicht so Zeitdruck und die haben dann erzählt, dass es auch sich sehr gelohnt hat, so eine Bootstour zu machen. Da kann man dann auch schwimmen gehen. Es gibt zwar keine Ahnung, wie viele tausende Freshwater-Crocodiles da. aber es ist wohl recht sicher, da dann an bestimmten Stellen eben zu gehen mit so einer Tour.
Ich frage mich manchmal, was man dann so denkt, wenn man solche Geschichten über Australien immer hört. Krokodile hier, Schlangen da, Spinnen. Spinnen habt ihr auch einige gehabt.
Also jetzt haben wir tatsächlich, also wir haben diesmal gar keine Crocs gesehen. Nee, keine Krokodile. Aber letztes Mal habe ich welche gesehen.
Aber die haben euch gesehen.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich wie auf dem Track an allen vorbeigelaufen, an allen Schlangen und ich habe sie einfach nur nicht gesehen. Ja, und dann ging es für uns, das war dann der letzte Stop in Western Australia und dann ging es für uns ins Northern Territory.
Auch wie da ist eigentlich die Grenze? Wie ist das eigentlich mittlerweile? Ich erinnere mich einmal, dass ich bin da, ja, doch einmal bin ich da drüber gefahren, da mussten wir alles wegschmeißen.
Ja, also wenn du nach Western Australien reinreist, wenn du rausgehst, ist alles egal. Genau, aber es ist nach wie vor, wenn du nach Western Australien einreist, du darfst kein Obst, kein Gemüse, keine tierischen Produkte, kein Honig, keine Pflanzen. Also da gibt es eine lange Liste, sollte man sich vorher auf jeden Fall angucken. Das wird auch an den Grenzstationen tatsächlich kontrolliert. Also genau, und wenn du was verschweigst und so, dann kann das auch hohe Bußgelder geben.
Ja, ja.
Die wollen halt ihr, ja, das ist so Biosecurity nennt sich das, glaube ich, immer. Ja. Aber wenn du rausfährst, gar kein Problem, da ist auch gar keine Kontrolle.
Also ins NT ist das alles egal.
Da ist alles egal, genau.
Okay.
Du hast es auch noch in South Australia in ein bisschen abgespeckterer Form. Aber genau, South Australia und Western Australien und in den anderen Bundesstaaten ist es egal. Nee, stimmt gar nicht. Tasmanien hat es auch. Also wenn du mit der Fähre von Melbourne rüberkommst, gibt es auch eine Biosecurity.
Mhm.
Genau, die anderen Staaten ist aber egal. Und genau, dementsprechend sind wir da auch einfach über die Grenze gefahren. War jetzt auch nichts, also auch Corona-bedingt nichts. Western Australien war ja sowieso der Bundesstaat, der sich so am längsten abgeschottet hat von allen anderen. Die hatten auch gerade erst, ich glaube, im März wieder aufgemacht. Also die hatten auch wesentlich später als die anderen wieder aufgemacht. Und also auch für die Australier selbst. Also die Australier selbst konnten auch nicht nach Western Australien reisen. Also nicht zu Urlaubszwecken zumindest. Und ohne Quarantäne ist es erst seit März wieder möglich. Und ja, im Northern Territory hat sich tatsächlich noch so ein, zwei Plätze mir rausgesucht, die auch so ein bisschen unbekannter sind, die wir aber leider nicht machen konnten, weil auch dort die Rain Season einfach noch, ja, zu frisch war, also zu frisch zu Ende war. Die waren noch nicht zugänglich. Ich hoffe, das war ein Anlass, mal nachholen zu können. Deswegen sind wir dann recht zügig nach Catherine durchgefahren und waren da in dem Meet Me Look National Park, glaube ich, genau. Da sind wir, also da haben wir eine kleine Wanderung gemacht zu einem Wasserloch, wo eigentlich ein Wasserfall ist, der keiner mehr war. Also vor 3 Jahren war das ein ordentlicher Wasserfall gewesen, was mich dann super überrascht hat, dass auf der einen Seite Nationalparks wegen zu hohen Flussständen noch geschlossen sind und dort dann der Wasserfall kein Wasser hat. Also
Weißt du, welcher das war? Ein bisschen
verdreht. Das war das Southern Rockhole, ja, glaube ich. Ja, dementsprechend hatten wir es ganz für uns. Also war sonst niemand da. Damals war das ganz voll. Vor 3 Jahren war das sehr voll dort gewesen. Und dann sind wir zu den Edith Falls gefahren. Die hatte ich beim letzten Mal nämlich nicht gemacht. Und die waren wirklich wahnsinnig schön.
Die sind richtig also, cool, da waren wir auch schon mal, ja.
Genau, kann ich sehr empfehlen. Auch richtig geil zum Schwimmen. Unten, das war noch nicht offen wegen Krokodilgefahr, aber die Upper Pools waren offen und die sind richtig cool. Da läuft man vom Campingplatz dann so 10, 15 Minuten hin. Also auch voll überschaubar. Und ja, dann Kakadu haben wir diesmal ausgelassen, auch einfach, weil wir nicht die Zeit hatten. Und man zahlt für den Kakadu ja auch immer noch, ich glaube, $50 waren das mal pro Person Eintritt. Und wenn man dann nicht mehrere Tage dort ist, dachten wir also nur für einen Tag lohnt sich das jetzt nicht. Vor allem auch, weil wir ein bisschen Horror hatten vor den Mücken.
Ja.
Und genau, haben dann entschieden, so unsere letzte Nacht im Litchfield National Park zu verbringen. Da gibt es nämlich auch ganz viele tolle Wasserfälle, wo man schwimmen gehen kann. Weil, ja, wie man schon merkt, also so bei den Temperaturen, das ist eigentlich so dein Hauptziel, irgendein cooles Wasserloch zum Schwimmen zu finden.
Ihr habt die ganze Zeit immer so um die 35 Grad gehabt, ne? Mit extrem hoher Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, ne?
Ja, also den ersten Tag waren es sogar noch 38 oder die ersten Tage war es so ganz nah an den 40. Danach ist es ein bisschen abgekühlt. Zum Glück sind die Nächte zwischendrin ein bisschen kühler geworden. Also irgendwann waren die Nächte dann bei 25 Grad und nicht mehr bei 30 Grad, sodass man wenigstens ein bisschen schlafen konnte. Und aber Richtung Darwin hin wurde es dann auch wieder richtig heiß. Also ja, da sucht man sich tagsüber dann ein Schattenplätzchen oder eben ein Wasserloch, wo man schwimmen gehen kann.
Ja, ja, ich erinnere mich auch noch, dass das alles immer sehr, so wie hier auf Mallorca aktuell. Hier sind es ja auch die ganze Zeit irgendwie 35, 38, 40 Grad. Das ist relativ heiß für Juni.
Hatten wir jetzt am Wochenende tatsächlich auch 36 Grad, aber gestern gab es mal einen kleinen Temperatursturz, aber die nächsten Tage wird es auch wieder wärmer. Also ja, naja. Aber
Australien
ja,
ist also in Deutschland angekommen.
Genau. Northern Territory haben wir uns diesmal nur im oberen Teil aufgehalten. Ich kann aber auch sehr das goldene Zentrum Australiens, also das rote Zentrum Australiens empfehlen. Gehört ja auch zum Northern Territory dazu. Wahnsinnig schöne Gegend, die wir auch sehr lieben. War jetzt aus Zeitgründen einfach nicht machbar, das noch mit einzubauen, weil man hätte erstmal noch ein ganzes Stück mit runterfahren müssen. Aber da gibt's auch so viele wunderschöne Orte. Also das Northern Territory hat schon auch sehr, sehr viel zu bieten.
Voll, es ist vor allem halt einfach auch extrem abwechslungsreich, ne? Also mit der krassen Wüste halt in der Mitte. Alice Springs gehört ja zu NT noch.
Genau.
Und dann halt eben dieses extrem tropische, dschungelhaftige Darwin, was einfach ja auch nochmal so krass anders ist als zum Beispiel halt Südaustralien. Ist schon sehr abwechslungsreich. Ihr seid dann nördlich von Darwin noch unterwegs gewesen?
Nee, also Darwin war dann unser Endziel. Zeitlich haben wir auch mehr nicht, also wir waren 2 Wochen unterwegs. Zeitlich war mehr auch einfach nicht drinne. Und selbst das ist schon ziemlich straff. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele, bisschen über 3000 Kilometer waren es jetzt dann schon.
In wie vielen Tagen wart ihr unterwegs?
In 2 Wochen.
2 Wochen, ja, krass, das ist voll viel.
Genau.
Ja.
Also wir haben auch schon mehr Kilometer in kürzerer Zeit gemacht, aber man will ja eben nicht nur im Auto sitzen und in Australien lässt es sich nicht vermeiden. Also es gibt immer wieder Strecken, wo man viel im Auto sitzt.
Ja, ist halt einfach ein Roadtrip-Land, ne? Ist einfach ein Fahrenland.
Aber ja, wir haben halt geguckt, dass wir auch immer wieder genug sehen, machen können, Wanderungen, Wasserlöcher und das ist einfach das Paradies da oben. Also
ja. Sehr, sehr schön. Hört sich sehr, sehr gut an. Vielleicht machen wir ja dann irgendwann zusammen die Gib River Road.
Ja, wer weiß.
Oder?
Wäre auf jeden Fall sehr cool. Wir wollen auf jeden Fall noch machen.
Also ich habe auch auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich möchte auch auf jeden Fall wieder zurück nach Australien. Ist viel zu lange her. Und deine Tour hat sich auch auf jeden Fall extrem super und schön angehört. Vielen Dank für deinen ganzen Morgen, den du mit mir verbracht hast.
Gerne.
Zwischenzeitiger Probleme, die man im Podcast hoffentlich nicht hört. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit mir und uns geteilt hast. Und ich kann nach wie vor allen empfehlen, bei dir vorbeizuschauen und deine verschiedenen Projekte zu unterstützen. Und danke.
Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal, gell?
Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Du hast noch so viele Reisen. Auf jeden Fall nach deiner Neuseeland-Tour. Dann sprechen wir auch nochmal. Aber bis dahin vielleicht noch das ein oder andere Mal.
Da passieren noch viele kleine Abenteuer zwischendrin, auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool. Melli, ich danke dir. Ich wünsche dir was. Bis dann.
Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Melli für deine Zeit. Tatsächlich vielen Dank an dich, dass du dir 2 Stunden für mich genommen hast. Wir haben ja 2 Folgen hintereinander aufgenommen. Einmal über Tasmanien, ihre Wanderungen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, dann solltet ihr sie im Nachhinein anhören. Und jetzt halt eben auch Westaustralien, Northern Territory, die Offroad-Tour. Ich finde, es hört sich sehr, sehr cool an. Ich würde zum Beispiel super gerne, haben wir ja besprochen, die Gibb River Road irgendwann mal nachreisen. Das muss extrem cool sein. Und ja, es war einfach schön, sich zurückzuversetzen in diese Zeit nach Westaustralien, zurückzuträumen an diese Orte, die es da gibt. Und vielen Dank an Melli, dass sie das mit mir und euch geteilt hat. Folgt ihr sehr, sehr gerne auf Instagram. Also ihr müsst ihr eigentlich auf Instagram teilen. Also diesen Podcast hören sehr, sehr viele Menschen. Und ich finde, ihr Profil sollte, wenn ich morgen mal reinschaue, viel, viel mehr Abonnenten haben, weil es sich lohnt. Und wenn ihr dann schon auf Instagram seid, dann solltet ihr auf jeden Fall bei Off the Path vorbeischauen. Denn da gibt es natürlich aktuell sehr, sehr viele Stories und sehr, sehr viele Inhalte von unserer Reise in Norwegen, von Dänemark, wo wir im Anschluss waren, von der Lüneburger Heide, wo ich die Fahrradtour gemacht habe, wo hoffentlich eventuell, ich bin mal gespannt, ich muss mir das Material anschauen, eine Mittendrin-Folge erscheinen wird. Und allgemein habe ich ja schon mal im Anfang angesprochen. Vielen Dank für das Feedback zu diesen Mittendrin- und Abenteuerhappen-Folgen. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn alles gut geht, habe ich 6 Mittendrin-Folgen, die demnächst in den nächsten Monaten kommen, die wir jetzt auf unserer Reise aufgenommen haben. Ich muss mir natürlich erstmal das Material anhören und schauen, ob ich da irgendwie einen grünen Faden hinbekomme. Aber wenn das alles gut geht, dann könnt ihr euch auf ein paar sehr, sehr coole Folgen freuen. Und ich mache an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Das ist die 194. Off the Path Podcast-Folge. Nächste Woche geht es zurück nach Afrika, von Australien nach Afrika. Es kommt nämlich unsere Abenteuerhappen-Folge zur Reitsafari in Botswana. Im Okavango-Delta waren wir unterwegs. Eine Woche sind wir da durch das geflutete Delta geritten, haben sehr intensive Tiererfahrungen gehabt. Das wisst ihr alles, denn ihr habt die Mittendrin-Folge gehört. Wie wir uns dabei gefühlt haben, das erzählen wir euch nächste Woche Dienstag wieder in der Abenteuerhappen-Folge zur Reitsafari in Botswana. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt uns eine Mail an podcast@offthepath.com, wie ihr die Folgen, wie ihr den Podcast findet, wo ihr ihn hört. Das freut mich immer sehr zu hören in meiner kleinen Blase. Und bis dahin, passt auf euch auf, alles Gute und bis dann.